Der Anlass für unser Gespräch ist ein trauriger in Rojava, also dem syrischen Teil Kurdistans, ist eine Familie mit zwei Erwachsenen und sieben Kindern durch eine türkische Drohne ausgelöscht worden. Die Türkei hat das dementiert, soviel ich weiß. Ich glaube nicht so ganz an dieses Dementi, muss ich ehrlich sagen. Aber kannst du ein bisschen was mehr dazu erzählen?
Ja, das handelt sich schon um einen Angriff in der Region Kobani, in einem Dorf, das sich Berbotan nennt. Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf den 17. März und bei diesem Drohnenangriff auf das Dorf, das war also auf auf das Haus der Familie, wurden eben, wie von dir gesagt, die sieben Kinder der Familie getötet, die beiden Eltern getötet und zwei weitere Personen verletzt. Und ja, diese Meldungen sind leider nichts Neues. Die Türkei greift immer wieder, eigentlich durchgehend in den letzten Jahren, zivile Siedlungsgebiete an, insbesondere durch Drohnenangriffe werden immer wieder Zivilistinnen und Zivilisten ermordet. Diese Angriffe haben sich aber auch nochmal intensiviert, insbesondere seit dem Sturz des Assad-Regimes versucht die Türkei eben durch vermehrte Angriffe Fakten zu schaffen in der Region, versucht die Selbstverwaltung zu schwächen, sie versucht insbesondere auch Menschen zur Flucht zu bewegen. Und was wir quasi seither erleben, sind eben Angriffe eben auf zivile Siedlungsgebiete, aber auch Angriffe gemeinsam mit der dschihadistischen Miliz SNA auf Gebiete, die Teil der Selbstverwaltung waren oder sind. Und in diesem Sinne hat die Türkei nie sich darum bemüht, irgendwie Teil eines friedlichen Übergangs in Syrien zu sein, sondern versucht quasi die autonome Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien ja auszuschalten oder zumindest so zu schwächen, dass dass die türkischen Interessen in der Region gewahrt sind. Und das bedeutet natürlich für die Menschen in Nord- und Ostsyrien, dass der Krieg für sie weitergeht, auch mit der neuen Regierung unter der HTS, dass sie weiterhin Ziel von Angriffen sind und dass ihre Lebensgrundlagen sozusagen in Gefahr sind.
Nun gibt es ja diesen ausgerechnet von dem Hardliner und Erdogan, Koalitionspartner Devlet Bahçeli, angestoßenen Friedensprozess, die PKK soll sich auflösen, soll die Waffen niederlegen. Angesichts dieser Angriffe, wie steht es eigentlich um die Ernsthaftigkeit so einer Initiative? Oder ist das vielleicht doch einfach nur ein Ablenkungsmanöver, um die kurdische Opposition zu beschäftigen, während in Wirklichkeit es darum geht, den Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, hinter Gitter oder zu bringen oder wenigstens auszuschalten juristisch?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Also es gibt selbstverständlich auch aus der Erfahrung der vergangenen Gesprächsprozesse, Friedensprozesse mit der Regierung Erdogan innerhalb der kurdischen Freiheitsbewegung, aber auch innerhalb der kurdischen Gesellschaft eine gesunde Skepsis gegenüber diesen Initiativen. Wir haben auch jetzt in den letzten Monaten mitverfolgt, wie insbesondere eben Devlet Bahçeli sich ja zumindest in seiner Rhetorik, in seinem öffentlichen Auftreten um eben diesen Prozess bemüht. Ob er das ernst meint, ist auch sei dahingestellt, aber man muss dazu sagen, dass Bahçeli und die MHP Teil des sogenannten tiefen Staates in der Türkei sind. Das heißt, sie gucken langfristig die türkischen Interessen, haben die türkischen Staatsinteressen im Blick und der Devlet Bahçeli ist, wie du schon sagtest, ein Hardliner, dem geht es knallhart um die Interessen der Türkei. Und wir vermuten, dass er zumindest die Gefahr sieht, dass in dieser ganzen Umbruchphase des Nahen und Mittleren Ostens die Türkei in ihrer jetzigen Form auch Probleme bekommen wird. Also gerade die Akteure, die so den Status quo in der Region im Nahen und Mittleren Osten aufrechterhalten, das sind halt vor allen Dingen eben die Türkei und der Iran aktuell, sind ja gucken besorgt auf die Umbrüche, die es gerade im Nahen und Mittleren Osten gibt. Und die kurdische Frage oder die ungelöste kurdische Frage ist für beide Staaten, sowohl für den Iran als auch für die Türkei, so etwas wie die Achillesferse. Das heißt, wenn Akteure den Nahen und Mittleren Osten umgestalten wollen, wenn sie die Türkei und den Iran schwächen wollen, dann versuchen sie natürlich auch über die kurdische Karte oder über die ungelöste kurdische Frage Einfluss auf diese Staaten zu nehmen. Wir glauben, dass Bahçeli sich dessen bewusst ist und da eine längerfristige Sicht drauf hat und eben deswegen diesen Friedensschluss mit den Kurden und Kurden angestoßen hat.
Von welchen Akteuren sprichst du eigentlich?
Ja, es gibt ja quasi schon seit dem Sturz des Saddam-Regimes den sogenannten Greater Middle East Project, angestoßen von der USA, damals noch unter der Bush-Administration. Und seither gibt es vom Westen oder von den globalen kapitalistischen Akteuren, wenn man sie so bezeichnen möchte, das Interesse, den Nahen und Mittleren Osten umzugestalten. Wir sehen gerade auch mit dem 7. Oktober und dem Gaza-Krieg und dann den Angriffen in Libanon, dem Regimewechsel in Syrien, dass letztlich pro-iranische Proxykräfte eins nach dem anderen geschwächt oder ausgeschaltet werden. In den letzten Tagen gab es auch wieder verstärkt Angriffe der USA auf Houthi-Rebellen im Jemen, die ja auch dem Iran zugeordnet werden. Und da sieht man quasi, dass letztlich gewisse Kräfte, insbesondere eben so diese schiitische Achse, aktuell geschwächt wird. Und die Türkei guckt da natürlich auch mit Sorge drauf, weil sie sieht, wenn der Iran geschwächt wird, könnte das nächste Ziel eben auf die Türkei sein. Und wir glauben, dass jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Monaten dieser Umgestaltungsprozess, der zwischenzeitlich auch mal ins Stocken geraten ist, intensiv fortgeführt wird. Trump ist, glaube ich, da auch, mit der Trump-Administration ist die USA da, glaube ich, auch aktiver mit drin in diesem Umgestaltungsprozess. Und und dann gibt es natürlich auch die israelischen Interessen in der Region. Und gerade Israel macht den Kurden und Kurden auch Avancen, zumindest auch in der Rhetorik, auch praktisch ist da jetzt noch nicht viel geschehen, aber die Türkei hat natürlich große Angst, dass Israel die Kurden und Kurden als Akteur für sich erkennt und für die israelischen Interessen mit einspannt, um so die Türkei, aber auch den Iran zu schwächen. Und so sind wir gerade in der Gemengelage im Nahen und Mittleren Osten, in der es viele Verschiebungen ist und in der aber die Kurden und Kurden eben sowohl von der Türkei, aber als auch von Israel und den USA als Akteur wahrgenommen werden. Und jeder versucht quasi gerade mit den Kurden und Kurden eben die Neugestaltung oder ihre eigenen Pläne in der Region umzusetzen. Und die Kurden und Kurden haben natürlich auch eine eigene Agenda in diesem ganzen Prozess. Sie sind nicht nur eine Schachfigur. Sie haben eben diese Perspektive, ein alternatives Gesellschaftsmodell aufzubauen. Da ist quasi Nord- und Ostsyrien das praktische Beispiel für. Und sie versuchen quasi innerhalb...
Da möchte ich jetzt nochmal einhaken. Also der große Plan im Hintergrund ist ja auch noch ein bisschen Theorie. Man weiß nicht, ob das wirklich alles so zusammenhängt. Aber jetzt ganz konkret, was passiert? Einerseits wird dieser Ekrem İmamoğlu abgeschossen, der ja eine konkrete Gefahr für Erdogan bei den Wahlen wäre. Und das andere aber, was ich sehe, ist diese Übergangsverfassung in Syrien. Sogenannte Übergangsverfassung, könnte ja sein, dass es dann bleibt, die so islamistische Züge hat. Wie reagiert denn die kurdische Verwaltung in Rojava darauf? Weil das geht ja also irgendwie mit dem Rojava-Gesellschaftsmodell, soweit ich das sehe, gar nicht.
Genau, nee, das sehe ich auch ähnlich oder sehen wir auch ähnlich. Also zunächst einmal vielleicht nochmal zurück auf die Türkei und diesen ganzen Prozess. Ich denke, dass Erdogan in diesem ganzen Prozess eher auf seinen Machterhalt aus ist. Erdogan hat ein Interesse daran, eben die politischen Verhältnisse so zu gestalten, dass er nicht mehr vom Thron gestürzt werden kann bis zu seinem Lebensende. Er weiß auch, dass wenn er vom Thron gestürzt wird, er sozusagen möglicherweise hinter Gittern kommen könnte für seine Verbrechen, die er in der Türkei in den letzten Jahrzehnten begangen hat. Und dadurch ist halt die Situation tatsächlich die, dass es unterschiedliche Interessen der Türkei gibt. Es gibt vielleicht einen Teil innerhalb der türkischen Regierung, die diese Gefahr sehen und sagen, wir müssen, um in der Zukunft als starker Akteur auf den Beinen zu bleiben, eben notgedrungen mit den Kurden und Kurden einen Frieden schließen. Und dann gibt es eben rund um Erdogan einen Akteur in der türkischen Regierung, der das taktisches Interesse nutzt und seinen autoritären Kurs fortsetzen will. dass vielleicht die Türkei auch in Syrien ist, die Situation ja eine ähnliche. Da gibt es eben mit der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien eben diesen progressive Projekt, und wir haben mit der HTS in Damaskus einen Machthaber, der vielleicht das Land so umgestalten möchte, wie aktuell die Taliban es in Afghanistan tut. Und wir wissen ja, woher die HTS kommt, wo ihre Wurzeln sind. Sie waren mal Al-Qaida-Ableger in Syrien. Sie verfolgen eine islamistische Agenda. Und gleichzeitig gibt es eben diese Gemengelage, dass eben im Norden und Osten Syriens eine alternative Verwaltungsstrukturen gibt. Die HTS hat keinen Zugriff auf das gesamte Land, auch in anderen Teilen, im Süden beispielsweise die Drusen, die sozusagen sich selber verwalten. Und die HTS muss dann natürlich auch gucken, wie sie mit diesen Akteuren zusammenkommt. Es gab auch eine gemeinsame Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung zwischen dem Generalkommandant der demokratischen Kräfte Syriens, Masum Abdi, und eben Al-Shara, dem Übergangspräsidenten. Die Inhalte da waren deutlich, ja, würde ich sagen, aus progressiver Sicht freundlicher als das, was dann in dieser Übergangsverfassung in Damaskus einige Tage später veröffentlicht worden ist. Und da sieht man quasi die Widersprüche. Es ist ein Kampf um die Zukunft Syriens, es ist ein Kampf um die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens, und dieser Kampf wird eben primär aktuell nicht nur mit Waffen geführt, sondern eben auch auf politischer und diplomatischer Ebene.